Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Box Podcast, Ausgabe 233. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Der Tommy.
Hallo.
Und der Robert.
Guten Tag.
Ja, wie alles momentan, steht halt irgendwie alles im Zeichen vom Coronavirus. Momentan ist die Lage einfach auch noch unklar, beziehungsweise wir stehen ja so quasi noch am Beginn von dem, was jetzt demnächst noch kommt. Das heißt, generell im Sport oder nicht nur im Boxen, sondern überall viele Absagen, viele Schließungen. Und es findet und wird auch in nächster Zeit auch und in absehbarer Zeit nicht allzu viel stattfinden, wahrscheinlich ja gar nichts. Es ist durchaus nicht unrealistisch, dass uns das ganze Corona-Thema noch Wochen, Monate, vielleicht sogar das ganze Jahr begleitet, vielleicht auch noch nächstes Jahr, wer weiß das schon, das ist ja alles unklar. Aber dennoch machen wir weiter, weil ich meine, viele Zuschauer werden ja auch zu Hause untätig rumsitzen, Netflix gucken, irgendwelche Spiele daddeln, weiß der Geier was machen. Nur eben kein Boxen schauen und man muss sich ja irgendwo mit beschäftigen und wir beschäftigen uns damit, dass wir über das Boxen reden. Und wie gesagt, Corona wird ein großer Begleiter werden in den nächsten Wochen. Bei uns ist es auch noch nicht wirklich absehbar. Vor der Sendung hatten wir auch noch drüber geredet, wie wir jetzt weitermachen, weil es ist eigentlich nahezu alles Großes, Relevantes mit Zuschauern abgesagt und es sieht nicht danach aus, dass sich das halt ändert so schnell, aber wir...
Ja, und vor allem Sachen auch irgendwie ohne Zuschauer, irgendwie funktioniert das nicht.
Nein, es ist ja auch...
Geisterspiele der Bundesliga ohne Zuschauer ist irgendwie...
Ja.
Ist irgendwie langweilig.
Ist es auch, so ein Fußballspiel wirkt einfach... Es wirkt auch nicht so niveauvoll, also ich finde ja auch immer, die Umgebung eines Fußballspiels macht auch viel aus. Also,
ja, aber der jetzt... Unterschied ist halt, beim Boxen wird halt das benötigte des Eintrittsgelds zu 90%.
Ja.
Die leben davon. Also natürlich nicht irgendwelche Pay-Per-View-Veranstaltungen, aber so ganz normale Veranstaltungen, nur auch 15 Veranstaltungen, leben von dem Eintrittsgeld.
Aber die Frage ist ja, warum machen die dann Veranstaltungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Ich meine, dann kriegen sie ja keinen Eintrittsgeld, die machen es ja trotzdem.
Sponsoren noch mit, ach, denen, wo sie schon Geld vorher gekriegt haben, wo sie in die Promotion mit bezogen haben, so wahrscheinlich.
Ja, wir haben ja jetzt die Veranstaltung von Argon. Ja, die sollte ja eigentlich in Wuppertal stattfinden, in der Heimat von Vincenzo Gualtieri. Und ja, die wurde jetzt ins Gym von Argon verlegt, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit erstmal, und Bild.de, Bild Plus, wird es übertragen. Weiß ich nicht. Ich finde, das ist ehrlich gesagt ähnlich wie beim Fußball, dass eine Boxveranstaltung ohne Zuschauer auch nicht so geil ist. Also finde ich, auch wenn man es dann sieht als Übertragung.
Frage ich mich eigentlich, wieso sind die Veranstaltungen, weil eigentlich ist es doch so gewesen, dass, ich glaube, doch Veranstaltungen größer 1000 nicht stattfinden können. Ich meine, gut, andererseits, ich wollte jetzt vergangenen Freitag in Köln eigentlich auf ein Konzert im Blue Shell gehen. Das ist so ein kleinerer Laden. Da hätten vielleicht 100, 150 Leute vielleicht reingepasst, und den Laden haben sie auch zugemacht.
Wann haben sie denn zugemacht? Am Freitag?
Also Donnerstag hieß es noch, das Konzert findet statt, und Freitagmittag kam dann die Absage durch den Veranstalter.
Ja, also in Berlin sind die Maßnahmen ja sowieso extrem krass. Also für diese, oder jetzt krass geworden, gestern Abend wurde verkündet, dass jetzt auch alle Bars und so zu haben, und in Restaurants muss irgendwie ein Mindestabstand von Tisch zu Tisch mit 1,5 Metern oder so sein, und Veranstaltungen werden nur noch erlaubt bis zu 50 Leuten, und die müssen dann irgendwie irgendwelche Zettel ausfüllen und Kontaktdaten dalassen. Das heißt, in diesem Gym, das ja jetzt in Berlin ist, von Argon, dürfen halt dann weniger als 50 Leute dann mit agieren oder mit da sein, weil sonst wäre es halt auch nicht erlaubt worden. Ja, wird wahrscheinlich auch nicht, ja, mit verschiedenen Teams und so müssen sie auch alle durchrechnen, wobei bei Bild, das Team ist ja auch nicht so groß, was dann da was aufnimmt, wahrscheinlich ein Kameramann, ein Moderator und die Boxer halt, aber ja, weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss, also weil ich finde es nicht spannend, also ich finde es auch nicht schön, sowas im Fernsehen zu sehen, so, also ohne also Zuschauer.
50 Mann?
Ja, 50
Mann. Dann
kann
das stattfinden?
Also ja, bis 50 Mann. Also in Berlin sind jetzt alle Veranstaltungen über 50, nur bis 50 Leute erlaubt. Das ist echt, ja. Das hört sich verrückt an, aber es ist so. Außer es gibt eine Sondergenehmigung, aber wie, weiß ich nicht. Aber eigentlich alles, was größer ist, ist nicht mehr erlaubt. Also selbst mein Gym, muss ich jetzt erzählen, ich war Freitag zum Glück das letzte Mal beim Training und mein Gym ist jetzt auch zu. Also alle Amateursportler in Berlin können eigentlich nicht mehr trainieren, auch nicht im Boxverein, in gar keinen Vereinen, in Sporthallen nicht. Die Fitnessstudios werden geschlossen.
Da wollte ich gerade fragen, wie ist das mit den Fitnessstudios?
Die werden auch geschlossen nächste Woche. Es wird alles geschlossen. Dienstag, Montag fängt es auch an, die Schulen zu schließen. Erstmal die Oberstufenzentren Montag, Dienstag alle Schulen. Also es ist schon drastisch. Ich glaube, Berlin ist da jetzt, ja, hier sind halt auch viele Menschen. Ne? Deswegen sind die Vorkehrungen wahrscheinlich auch ein bisschen krasser jetzt, damit die sich nicht mehr alle so begegnen. Also die Bahn war auch richtig leer.
Ich glaub, Berlin hat ja auch mehr Einwohner als ganz Thüringen.
Ja, es ist halt extrem. Also es ist auch ein komisches Gefühl, so nach dem Training, wenn du dann nach Hause fährst, Freitagabend, sonst ist die Stimmung, alles ist voll, so irgendwie kurz vor 10 oder so. Und wenn du dann alleine irgendwann im Waggon sitzt, dann denkst du so, Geisterstadt schon langsam, obwohl es ist halt schon komisch irgendwie. So, also es ist unnormal. Die Bahnen sind sonst so voll oft, manchmal musst du stehen, so okay, abends vielleicht jetzt nicht so, aber dass die so leer sind, auch die Busse und so, das ist schon krass. Also das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Aber ja, auf jeden Fall schade, dass man nicht mehr trainieren kann, aber es hat ja auch seinen Sinn. Man soll halt keine Leute anstecken. Werden jetzt alle unsportlich und fett zu Hause in Berlin. So.
Ja, vor allem das Ding ist halt, niemand weiß, wie lange es dauern wird. Und es ist halt schon irgendwie absehbar, dass es echt lange dauern wird, die Situation. Und ja, wir müssen einfach das Beste raus machen. Und sieht man ja auch, keine Ahnung, in der Rückschau, wir haben einfach nichts zu besprechen, nichts. Und jetzt in der Vorschau haben wir das schon angeschnitten, das, was irgendwie stattfinden soll. Ist ja auch immer so, wir nehmen jetzt hier am Sonntag den 15.3. auf. Und wer weiß, was Montag, Dienstag kommt, vielleicht wird das ja auch noch abgesagt, was das Wenige, was kommt. Ist ja, ja, ist ja,
ja.
Also die Berliner, meinst du jetzt Argon oder alles?
Kannst du ja nicht verantworten. Der ruft gerade unseriös, wenn die das durchziehen würden. Aber auf der einen Seite wird es dann natürlich auch wieder nicht bunt.
Es passt halt ins Bild, so, während alles andere abgesagt wird, ne?
Handballliga, Fußballliga,
alles.
Da spielt auch keiner extra. Oder gab es ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Gab es doch auch beim Fußball, glaube ich.
Ja, das ist aber, ja, das war
schon.
Gladbach gegen Köln letzte Woche, letzten Mittwoch. Aber Stand heute hätten sie das auch nochmal nachgeholt. Sonst
ach, echt,
unter Ausschluss okay. der Öffentlichkeit gemacht, weil das Spiel ja schon mal verschoben worden ist. Haben die irgendwie gemeint, dass sie das unter den Hut kriegen? Es war ja anberaumt, dass sie das Wochenende auch noch durchziehen bei der Bundesliga und am Dienstag dann erst den Spielbetrieb einstellen. Aber der Druck wurde einfach zu hoch.
Ja,
du kannst das auch nicht verantworten. Das ist ja auch nicht autoritär. Wenn du das erlaubst, machen die Leute dann sowieso, was sie wollen. Du musst da irgendwie schon ein wenig einen Riegel davor schieben.
Moralisch kannst du das eigentlich auch nicht vertreten, nein, wenn du alles andere absägst und Boxveranstaltungen zieht man durch. Es ist,
ja, das wäre schon assi.
Das wirft halt auch ein gewisses Licht auf den Boxsport. Und ja, das ist halt, keine Ahnung, aber es findet nicht statt. Fußball wird alles verschoben, jede Sportart, nahezu jede Liga ist irgendwie abgesagt.
Also alles, was eine Großveranstaltung
ist. Ja, aber Formel 1 wird, also wenn es so weitergeht, wird es dieses Jahr kein Formel 1 Rennen geben, weil da reist ja im Grunde so ein Dorf von 5000 Leuten einfach immer so um die Welt. Und da wird nichts stattfinden. Und
weißt du, was auch nicht stattfindet? Ich habe das eben bei Facebook gelesen. Die Amateur-Porno-Darstellerin Mary for Fun hat geschrieben, wegen Corona findet am Sonntag, den 15.3. meine Bukake-Party in Kiel nicht statt.
Ich was?
Bitte um euer Verständnis. Ey, wie viele sind denn da bitte bei? Dass das dann als Großveranstaltung zählt.
Dann brauche ich jetzt gar nicht mehr losfahren, oder was? Ja, der Tommy wollte auch mit, aber...
Ich bin schon da.
Ach so!
Was ist los?
Bist du extra sonst jetzt nach Kiel angereist?
Ja, ich sitze jetzt da quasi davor und bin jetzt gerade mit dem Handy online. Nein, Spaß. Ja, aber die Interesse ist natürlich vorhanden.
Ja, sehr schwierig. Also ihr würdet keine Veranstaltung machen. Also ihr würdet als Boxpromoter einfach alle absagen. Also
ich würde auf jeden Fall keine Bukate machen.
Na gut, aber wenn man da einen Sicherheitsabstand einhält?
Ja.
Auf was bezogen?
Ich habe ja weiß. Egal. Wir machen ja nicht den Porno-Cast.
Einer ist da, der gelackmeierte.
Ja. Man weiß es nicht so genau. Ja.
Im Endeffekt denke ich, ist es. Einerseits ist es übertrieben, andererseits, am Ende will es keiner schuld gewesen sein, deswegen lässt man es lieber gleich sein. Von daher. Schon das einerseits ruhig, aber ich sag mal, wie gesagt, dann so Veranstaltungen jetzt wie die von Argon in Wuppertal oder auch die IC-Boxing-Veranstaltung, das sind jetzt keine Veranstaltungen, die eigentlich stattfinden müssen in meinen Augen, also die, wo jetzt die Sportwelt darauf gewartet hat.
Nein, also wenn man jetzt so, wenn wir mal kurz auf die Veranstaltung eingeht, da kämpft Jack Wulcher, ist der Busy-Kampf gegen Hassan Mwakinyo, Björn Schlicke gegen Khalil El Haraz und dann irgendwie noch Arthur Mann und so weiter. Und weiß nicht, bei der EC-Veranstaltung ist der Hauptkampf anscheinend Michael Walisch gegen Kai Kurzawa. Das ist ja auch so ein Kampf, niemand braucht ihn. Walisch hat von den letzten 4 Kämpfen 3 verloren und Kurzawa hat einen gewonnen von den letzten 6. Ja. Das
ist 43, ne? Also eigentlich.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, das ist auch so ein Kampf, so, warum macht man das? Und da muss man halt aufpassen, dass der Kutschava vielleicht nicht noch irgendwie den Wadisch dann wegnockt oder so. Das ist einfach so Veranstaltungen. Oder mein Favorit ist ja Karo Murat gegen Mazen Gierke. Mazen Gierke hat mittlerweile 108 Niederlagen. Und warum kämpft er gegen Karo? Warum muss man sowas machen? Warum?
Ja.
Ich denke, man hat große Pläne mit Mazen Gierke, ne? Will man aufbauen, zum Weltklassemann entwickeln und so. Aber das
oder Niederlagen, ne? Krass.
Ja, ich sehe auch, dass man mit Kai Kutsava und Mazen Gierke auf jeden Fall die Welt erobern will.
Ja, also, kann er das noch. Der ist eigentlich ganz, also ganz
gut. Ich glaube, der will mit Aachen gerade nur die WBO-Ranglisten.
Ich glaube, bei Karo Murat ist so, ja, einfach der Busy-Kampf, damit er sieht, ob er fit ist und seine Verletzung ausgeheilt ist. Aber natürlich, Mazen
Gierke. Aber gegen Mazen Gierke.
Also, ist schon grenzwertig so. Also, da hätte er auch ein bisschen, okay, er hat 2018, Ende 15.12.2018 das letzte Mal geboxt, Karo Murat. Ist natürlich schon lange her, aber Mazen Gierke ja, mit einem Rekord von 1508 Niederlagen, 6 Unentschieden, ist natürlich schon krass. Wobei er natürlich auch immer recht standfest ist. Also, so oft verliert er auch nicht. Vorzeitig. Der bleibt halt recht lange stehen, der nimmt extrem viele Treffer so, aber ja, gegen Karo Murat.
Mir ist das schon gesund bei so vielen Kämpfen, ja.
Ja, das ist wirklich, ist wirklich krass, also, das ist ja
aber
geborene Journeyman, ne, so eigentlich. Das, aber er macht es so mit Absicht so, also das ist irgendwie...
Er kriegt ja auch Geld dafür.
Der Gewinner dieses Kampfes kriegt den Kampf gegen Suleiman Duck. Immer Pazifik-Welt. Von der WBA.
Das ist ein realistisches Szenario, ja. Dass er sich irgendwie
ja,
so.
Das
ist irgendwie so unter internationale Meisterschaft von.
Der Daubenzuchthalle da in Ludwigsburg.
Ja. Das sind so ein ganz große Kämpfe.
Mazen Gürk hat eine K.O.-Quote von 1,55%.
Ja, der hat richtig Dampf in den Fäusten.
Ja, fast so wie Paul Malignaggi, ne?
Ja. Nein, aber das sind Veranstaltungen, die braucht doch wirklich niemand, oder?
Ja, also, vor allen Dingen, man kann sie auch einfach verschieben. Also es ist jetzt nicht so.
Ja.
Also eigentlich kann man jede Veranstaltung verschieben, so, ne? Aber.
Ja, meinst du, Veranstaltungen gibt es weltweit?
Ja.
Ja, natürlich die Daseinsberechtigung.
Ja.
Weil es halt schon immer so war. Aber es ist, die Kampfansetzungen sind halt natürlich fragwürdig. Die Frage ist halt auch, wer gibt denn überhaupt die Lizenz noch zu kämpfen? Das ist die große Frage.
Naja, der BDB, ne? Bund Deutscher Boxen.
Also, ja, ist schon klar, aber warum macht man das?
Ja. Weil man damit Geld...
Der verdient jetzt bestimmt... Ja, schon, aber meinst du, der verdient jetzt da, dass er da über die... Ist es das wert?
Ja, das ist halt so eine Frage, ne?
Ja, sagen wir mal nicht, so, ne? Der BDB verdient ja sowieso nichts, also das heißt, die freuen sich wahrscheinlich über jeden Euro, der reinkommt.
Ja. Aber das ist sowieso so ein Ding, wo wir auch irgendwann in den nächsten Wochen auch mal drüber reden können. Das ist irgendwie so die Moral im Boxsport, so, ne?
Keine.
Wie man das überhaupt. Nein, aber man kann es doch eigentlich auch moralisch kaum rechtfertigen, dass Leute sich die Schädel gegeneinander einhauen. Und besonders auf diesem Level, so. Das ist ja. Ja, das ist schon fragwürdig. So.
Ja, das ist alles ein Riesenkonstrukt. Da fängt es ja schon an mit den ganzen Titel. Geld. Macht. So.
Ja, aber das aber es ist doch nicht so, dass Caro Murat irgendwie Fans hätte oder sowas, oder?
Ja, er hat das ist bei Sauerland durchaus damals in seiner Zeit.
Der
hat
schon ein paar Leute, glaube ich, oder?
Aber
ja,
natürlich jetzt, aber du kannst ja mit so einer Veranstaltung irgendwie kein Mensch in der Welt irgendwie dazu zu bringen, Geld
auszugeben. Nee, da ist ja auch nicht für Leute. Das guckt ja, da darf ja auch keiner rein in das Gym.
Ja, ich glaub, mittlerweile. Es wird, ja,
mittlerweile. Klar, war ja. Wenn, dann war die Veranstaltung ja auch eigentlich in Berlin geplant für das Datum und die hätten dann bei Ali's Fight Club geboxt. Also das wäre dann eine Kooperationsveranstaltung gewesen, aber die wurde halt in Berlin abgesagt, so, weil die im Titanic Hotel Chaussee irgendwie.
Aber ich finde es auch ein an den Haaren herbeigezogen, wenn einer mal Europameister war und Herausforderer für Weltmeisterschaft, zu sagen, ja, er war jetzt 2 Jahre raus, er braucht einen Aufbaukampf. Ich halte das immer für hochgradige Ausreden, weil du kannst Sparring machen. Ich halte das für einen völligen Quatsch, das bringt 0,0 so ein Kampf. Aber 0, der braucht mindestens einen gleichwertigen Gegner, um wirklich zu wissen, taucht's noch was oder taucht's nichts, aber gegen irgendwelche Gegner, die wo von vornherein schon zum Verlieren kommen, ist einfach sinnlos.
Ja, aber das ist bei Caro Murat ja ein bisschen anders, weil ich habe ihn ja auch interviewt in meinem Gym und
ja,
ich habe ihn ja auch gesehen. Bei ihm ist es ja so, er hat ja offiziell, er wartet eigentlich auf den Rückkampf mit Dominik Kruse, er hat ihn ja auch herausgefordert und deswegen ja. Denke ich, dass er zwischen, also bis das dahin, er hofft halt, dass es zustande kommt. Ja. Und deswegen will er bis dahin wahrscheinlich auch keine risikoreichen Kämpfe machen, denke ich
mal.
Ja, mach
ich lieber gar keine, oder?
Ja, das ist ja. Halt so. Wobei man auch sagen muss, Sparring und echter Kampf ist schon auch ein Unterschied. Also das ist einfach, obwohl
ja, Sparring ist härter wahrscheinlich.
Ja, oftmals härter, aber die Aufregung ist einfach eine ganz andere, weil du weißt einfach, wer dein Sparringspartner ist und irgendwann kennst du die auch. Und er hat ja auch Sparring gemacht und so, ich habe es ja auch gesehen. Die haben sich vorbereitet, aber ich denke mal, die wollen wirklich null Risiko fahren, weil sie einfach nochmal auf einen größeren Payday hoffen, was man natürlich auch verstehen kann. Aber man hätte auch einen besseren Gegner als Mazen Gierke wahrscheinlich finden können.
Oder halt einfach gar keinen, aber normalerweise, wenn die wirklich, also normalerweise wird es gecancelt, kannst du nicht stattfinden lassen. Ich denke jetzt nicht, dass das Gesundheitsamt wartet und jeden noch vorher testet von denen.
Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Also vor allen Dingen, da sind ja auch oft internationale Gegner. Vor allen Dingen, der Witz ist ja auch, ich glaube, bei der Berlin-Veranstaltung, der Gegner von Björn Schicke, der kommt ja auch noch aus Italien direkt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Also der kommt aus Rom. Wenn er sein Team mitbringt, Italien ist ja auch total unter Quarantäne und da sind sehr viele Leute infiziert. Also keine Ahnung, ob die den vorher testen oder nicht. Also das ist schon, ja, weiß ich nicht. Muss auch nicht unbedingt sein, so würde ich jetzt mal sagen. So, keine Ahnung. Also, das ist schon alles fragwürdig. Und ob die überhaupt noch so, ja, mal schauen, ob die alle so gut dann nach Berlin kommen. Bis jetzt ja, glaube ich, oder nach Deutschland, ja. Bis jetzt fliegen, glaube ich, die Flieger noch alle auch aus Italien nach Deutschland, aber das kann sich auch recht schnell ändern. Ansonsten. Marco Miano kommt übrigens auch aus Italien, auf der Berlin-Card, der boxt gegen Adam. Amkadov?
Ja.
Genau. Ich meine, ja, keine Ahnung, der wohnt in Lombardei. Ist halt auch gut, sich nur Italiener einfliegen zu lassen, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, also, ja.
Nee, da ist auch der übliche Bus, glaube ich, dabei, ne? Der sammelt.
Der startet nur bei unten, ne?
Der startet meist in Georgien.
Ja, ja. Oh Gott. Charterfahrt ist es.
Und der Willi Chiktichvili, der da kämpft, das ist ein, der schon.
Der fährt den Flixbus.
Der fährt durch, also der fährt durch bis vor die Halle und der bestellt, rettet, also von Georgien, von Tiflis, direkt durch, 20 Stunden und dann tritt er direkt an, direkt raus aus dem Bulli und rein in die Halle. Zieht sich in einem Auto wahrscheinlich die Boxhandschuhe an, legt sich hin in der ersten Runde. Kassiert die Runde. Ja, Entschuldigung, wie ein aufregender Kampf in absoluter Bestform.
Ja, Gaddy Ward-Manier.
Das sieht man auch viel, dass die Vorbereitung ist oft so, dass man, ja, weiß ich nicht, Pac-Man ist auch viel, zum Beispiel, wenn er irgendwie in Las Vegas gekämpft hat, viel von New York oft dann mit dem Bulli losgefahren und hat dann direkt gekämpft, genau, und ist wieder zurückgefahren, ne? Ja, keine Ahnung, was. Das sind ja Veranstaltungen, die braucht man nicht.
Ja, aber selbst, ja, es geht ja auch, ja, das sind ja keine Mega-Fights. Ich meine, das wissen die Leute auch selbst. Die Frage ist einfach nur, warum verstehen sie das nicht? Ich meine, was ist eure Meinung? Ich meine, SES ist ja noch die größte Veranstaltung, die jetzt am 28.03. stattfinden soll.
Ja, glaubt jemand, dass die
wurde noch nicht abgesagt. Also was meint ihr? Die soll ja in der ARD übertragen werden?
Das ist ja auch sowas. Irgendwie, da präsentiert man den Bösel da in der ARD als irgendwie Superkämpfer. Dabei hat er irgendwie gegen Karo Murat verloren. Und Karo Murat kämpft irgendwie auf der Undercard von irgendwie so einer Mini-Veranstaltung. Alter Schwede, also ja, und irgendwie Caballel kämpft gegen Wach, der irgendwie auch nur noch verloren hat am Ende oder zuletzt, und dann hat er halt zwei Siege gegen zwei Willis, glaube ich, das sind sogar Georgier.
Ja, das ist wahrscheinlich eine Eigenfinanzierung, der Kampf.
Ja, ich meine, gut, der Wach hat noch ordentlich.
Georgier.
Genau, ja, genau. Gita Gorchatschlatsche hat er gekämpft. Und Georgi Tamashvili. Beides Georgier. Das sind so seine Siege. Die hat er 2019 errungen. Also glorreich errungen. Davor hat er drei Niederlagen. Und nach den Willis hat er auch wieder eine Niederlage. Und jetzt geht's gegen Caballel. Ja, ich meine, er steht noch stabil und so. Aber das sind also Kämpfe. Braucht es die? Aber es geht halt irgendwie um Boxreck, Punkte hin und her schieben und ein Ranking. Bisschen aufsteigen und Wach ist ein solider Name, ja, aber das sind doch alles keine Kämpfe. Weiß ich nicht, die man wirklich, wirklich braucht.
Aber so, bei Boxreck stehen ja auch nur drei Kämpfe drin, ne? Also von der ganzen Veranstaltung ist ja auch schon recht wenig. Das sind ja wenig. Also nur noch Peter Kadiro, Agit Kabayel, Dominik Böse. Das ist ja irgendwie, entweder sagen sie es noch ab oder sie wissen noch nicht, was sie da noch mehr zeigen oder so, weil eigentlich.
Ist halt im Bereich des Machbaren.
Ja, weil sonst boxen da ja nochmal noch viel mehr Leute so bei SES, ne, die ganzen.
Ja, aber das sind so Sachen, zum Beispiel, ich habe ein Problem damit. Also der Murat war ja mehr so B, so weiß nicht, so Co-Main-Event-Boxer, vielleicht bei Sauerland, so kann man es vielleicht sagen. Der schlägt jetzt den großen Hauptkämpfer Dominik Bösel und Dominik Bösel tritt in der ID auf. Womit ist das zu rechtfertigen? Das wäre interessant, wenn die vielleicht nochmal gegeneinander kämpfen würden, aber was ist das denn? Das ist ja, ich finde das sportlich, ist das alles so ein bisschen fragwürdig, und auch mit der Veranstaltung tut man sich halt wieder mal keinen Gefallen im Boxsport, wenn man dann wieder irgendwie in die ARD kommt, dann sowas da zu zeigen. Es ist, im MDR wäre es noch irgendwie, finde ich, vertretbar, aber ARD ist es halt.
Ja, es ist ja auch ein Fernsehvertrag wahrscheinlich zustande gekommen, ne, den sie eh schon mit dem MDR haben, und das probieren sie halt mal aus. Aber eigentlich wäre es halt viel cooler, ich verstehe auch nicht, dass die Premieren immer nicht besser planen, so, man weiß ja auch nicht, ob das dann öfter stattfindet oder nicht. Aber ich finde, für so eine Premiere hätte man dann schon einen Rückkampf mit Karo Murat zeigen müssen eigentlich, damit das halt ein Knaller ein bisschen ist, damit die Leute sagen, okay, wir wollen jetzt wirklich sehen, wer in Deutschland die Nummer 1 ist. Die boxen nochmal gegeneinander im Halbschwergewicht und dann wissen wir halt, wer ganz vorne steht. So.
Wahrscheinlich ist keiner von beiden die Nummer 1 in Deutschland. Aber das ist
ja, aber ja, nach Boxreck schon. Da ist Dominik
Nummer
1 und Leon Bundi Nummer 2. Und
Karol, ja, aber da kommt rein. Bremer aus der Rente und macht die alle an einem Abend klar. Ja, aber das ist ja.
Das ist halt. Ja, genau, aber ich meine jetzt Zack Dunn oder so, keine Ahnung, Australier, kennt kein Mensch, also die deutschen Zuschauer kennen den halt nicht, es wäre halt
cooler
gewesen. Der hat gegen irgendeinen Typen verloren gegen den George Groves irgendwie in der ersten Runde nach 35 Sekunden durch K.O. gewonnen hat.
David Roppy wahrscheinlich.
Ist ein ganz starker Mann aus Australien.
Ja, genau, David Roppy.
Ja, ja, ich habe letztes Mal ganz kurz so weit drauf geschaut gehabt. Das ist einfach so Grundinformation mit zwei Mausklicks, weiß Bescheid.
Ja,
ja, es ist halt einfach so.
Ja, der hat gegen wen? Und gegen Patrick Roko hat er geboxt. Ja, okay. Ja, ist halt. Ja, wahrscheinlich würde es allen gut tun. Ich weiß nicht, ob sie die. Könnt ihr euch vorstellen, dass sie das auch unter Ausschuss der Öffentlichkeit machen bei SRS und die ARD
Ja. Kriegt
es einfach so? Alleine, also für die Zuschauer?
Denkbar wäre es, aber.
Nee, das machen sie nicht. ARD nicht, nee.
Aber dass das stattfindet, ich kann es mir auch irgendwie nicht wirklich vorstellen.
Die Rechtlichen machen das nicht, das vergessen.
Vor allen Dingen, ich glaube,
da steht dann aber was sein im Nachhinein. Das riskieren die nicht.
Ich glaube es auch eher nicht, aber wenn, dann machen sie es vielleicht wirklich auch in ihrem Gym oder so, ohne TV-Partner. Aber
das kannst du ja auch nicht mehr vertreten, nicht, dass du das zeigst. Das. Aber Sek Dan ist natürlich schon.
Die warten halt recht lange mit ihrer Absage. Also alle anderen haben halt schon abgesagt, ne? Universum, Sauerland, die haben alle ihre Veranstaltungen schon abgesagt. Die sind natürlich ein bisschen früher alle irgendwie. Oder später sogar. Nee, sogar später. Sauerland wird ja am 4.4., glaube ich, boxen, genau, mit Universum in Hamburg. Ich meine, die haben es alle abgesagt. Die warten jetzt noch. 28. März ist nicht mehr so lange hin. komisch, ja. Das, ich weiß nicht, ob es die warten, so was die dann noch verhandeln müssen, aber ich bin auch, glaube ich, eher dafür, dass man einfach vorsorglich alles absagt, weil man kann alles nachholen. Klar, es ist scheiße für die Sportler, weil die haben sich umsonst vorbereitet, hatten Kosten, aber haben alle selbstständigen Menschen Kosten, ne? Die können alle nicht arbeiten, so, oder keiner bucht die mehr, oder die Leute gehen nicht mehr ins Restaurant, ganz wenig, oder gehen nicht mehr zum Friseur, weiß ich nicht, oder zum Physiotherapeuten, weil sie denken, das ist zu nah der Körperkontakt. Also ich meine,
sind die wahren Probleme des Lebens, wirklich. Ja. Das ist nicht irgendwie Sportveranstaltungen, sondern das sind dann Leute, die irgendwie auf Stundenlohnbasis ihr Geld verdienen, also kleine Selbstständigen oder so, die halt in wirkliche Probleme geraten. So.
Ja, vor allen Dingen, ja. Man kann halt alles nachholen. Ich fand, das wäre auch das beste Zeichen, einfach das abzusagen, alles und fertig. Dann ist man wenigstens nicht schuld, wenn sich da irgendjemand infiziert. Ja, stell mal vor, einer hat da irgendwas und die wissen es nicht und der steckt dann wirklich alle an. Dann sind die Boxer auch am Arsch, also weiß ich nicht.
Ich kann mir das auch schwer vorstellen, dass die ARD das dann so dass die das zeigt, dass es für die okay ist. So. Stelle ich mir schwierig vor.
Glaube ich auch nicht. Ja. Aber wir werden es demnächst wissen.
Richtig, richtig, ja.
Wir werden sehen oder nicht sehen.
Irgendwas werden wir hören bestimmt, aber...
Ja, nicht sehen, wenn wir auch Bredis gegen Dortikos, der auch verschoben ist. Wie eigentlich alles. Also, das ist... Muss man sich einfach... man muss sich einfach klar machen, dass es ja immer nur so Momentaufnahmen sind, jetzt diese kurzfristigen Absagen. Aber wahrscheinlich wird das Ding halt echt, echt lange dauern. Also, das kann, wie gesagt, das ganze Jahr betreffen. Und vielleicht auch noch nächstes. Wer weiß das schon. Das ist halt nicht absehbar. Und es wird einfach erstmal realistisch wahrscheinlich, außer vielleicht in Russland oder in wenig stattfinden. Und ja, dann wird man sehen, was da passiert. Ja.
Auch einfach, weil Boxen ist ja auch international. Nun, viele Länder lassen auch gar keine Europäer mehr irgendwo einfliegen oder so. Oder man kann halt gar nicht mehr so leicht hin und her fahren. Oder nach Amerika kann man jetzt zum Beispiel gar nicht, wenn du da kämpfen wollen würdest. Das geht halt gar nicht.
Ja, du kannst nicht mehr nach Dänemark, du kannst nicht mehr nach Israel, Österreich, und das wird mehr werden.
Nach Polen, nur noch, also als Tourist halt nicht, sondern nur noch als Pole. Aber ja, klar, sie müssen halt irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um halt, ja, man sieht ja nicht, man braucht ja nur nach Italien zu gucken, da sieht man, wie es werden kann, wie es da ist, das ist halt schon fortgeschrittener und dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, so.
Was uns blüht,
wie das dann so werden kann.
Und die Welt ist halt global, alle reisen immer mehr, es fliegen trotz Öko-Bekenntnis fliegen im Grunde momentan so viele Leute wie noch nie durch die Weltgeschichte. Jetzt gut, wegen dem Virus ein bisschen weniger, aber es wird ja immer mehr und immer schneller und du kannst es ja nicht aufhalten. Und es werden sehr, sehr interessante Monate werden, die nächsten, was das so, das normale Leben angeht, nicht der Sport. Aber da wir ein Podcast sind für Boxen, wählen wir jetzt erstmal auf die Zuschauerfragen ein. Und da gab es welche. Und zwar, Nikias schrieb uns, hallo erstmal, Kompliment an euch, toller Podcast, sehr unterhaltsam und immer kompetent. Meistens zumindest, aber danke für das Gott, Lob.
Wir haben ja gerade über Bukake-Partys in Kiel reden.
Ne? Genau, dann sind wir relativ kompetent und er hätte zwei Fragen. Und zwar die erste, Meinung zu Golovkin, insbesondere nach seinem schwachen letzten Kampf und dem Trainerwechsel. Wahrscheinlich allgemein, wie wir so über Golovkin denken.
Ja, er ist halt schon im guten Alter mittlerweile, ne?
Das ist ja 37, ne? Ist er jetzt auch schon, ja.
Er wird jetzt 38 und...
Ja, schon war der letzte Kampf jetzt, weil der Gegner halt auch ziemlich, ziemlich schwer zum Kämpfen ist.
Ja.
Dann hat sich Danny Jacobs schon die Zähne ausbissen gehabt.
Ja, der Vinenchenko, der ist halt auch wirklich als Spitzenmann, ne?
Schwierig gegen den. Es ist schwierig, gut auszusehen gegen ihn, sagen wir es mal so. Ja. Aber natürlich, klar, sind wir uns einig, dass der Golovkin natürlich schon über den Berg ist. Aber so ja, im Herbst seiner Karriere, im Spätherbst. Ein Kampf gegen den würde ich jetzt nicht mehr sehen wollen, weil ich mir denke, dass es jedes Mal klarer und klarer werden wird.
Denke ich auch aufgrund des Alters einfach, ne?
Ja, ja, genau.
Und ich finde, er hat auch bei dem Kampf gegen Jacobs auch echt Körner gelassen.
Ja, ja. Das kommt dazu, auch wenn Jacobs natürlich auch wirklich, wirklich gut ist. Also richtig stark. Und Golovkin ist halt immer noch ein Top-Kämpfer. Es ist gar keine Frage. Er hat halt nur das Pech, dass halt in seiner Division oder dass halt Alvarez rumläuft, der halt ja immer stärker wurde und er halt immer schwächer.
Ich kämpfe jetzt gegen Saunders, ne? Normalerweise.
Ja, es ist ja noch unklar irgendwie, aber Saunders ist auf jeden Fall der...
Boah, der kann den Canelo schon packen, ey.
Ja.
Anderes Thema.
Ja, und der von der Show halt passt, aber Golovkin Karriere, wenn man das prognostizieren würde, ich hatte jetzt auch... Mir fehlt da auch irgendwie ein bisschen die Fantasie im Moment bei Triple G.
Also nee, das kämpft er ja gegen den Kamil Seremeta aus Polen.
Ja, kannst vergessen. Das ist jetzt halt irgendwie... Post-ABC-Kämpfe, dann irgendwie wahrscheinlich ein Ausscheidungskampf und dann irgendwie direkt wieder zur WM. Am besten den Canelo nochmal herausfordern, das dritte Mal. Wird wahrscheinlich auch klappen. Wie ich den Boxsport schon über die Jahre kennengelernt habe, wäre es eigentlich typisch. aber macht halt irgendwie auch null Sinn. Weil Golovkin halt immer langsamer wird. Das war ja schon immer sein Manko, dass er der schnellste war. Und in dem Alter lassen halt die Reflexe und die Schnelligkeit am allerersten nach.
Golovkin hat aber einen Weltmeistertitel. Den IBF.
Ja, den hat er gesagt. Gegen den Ukrainer.
Ja, ja. Weil du gerade gesagt hast, irgendein Ausscheidungskampf.
Ja, oder Titelvereinigung, besser gesagt. Aber Canelo hat aktuell einen Titel im Mittelgewicht?
Genau, den IBF und den IBO.
Canelo.
Achso, der Canelo.
Ja. WBA-Titel müsste er haben.
Vermutlich.
Ja, aber ja, das ist ja...
Das wer ist weiß das Schlimme, schon. Dass selbst ich mich da echt nicht mehr auskenne mittlerweile.
Weil es einfach auch relativ irrelevant ist, weil wen interessiert denn jetzt, ich meine, bei den Pound-for-Pound-Kandidaten, wen interessiert das denn, ob der jetzt um irgendwelche Gürtel kämpft? Hart gesagt, also ist ja vollkommen irrelevant. Weißt du, ja. wenn Alvarez morgen gegen Saunders kämpft, dann sagt man, geil, freue ich mich drauf. Aber es wäre die letzte Frage, die ich stellen würde, geht es ja um irgendwelche Gürtel, weil es mir einfach vollkommen egal ist, weil Gürtel relativ irrelevant sind. Das spielt doch überhaupt gar keine Rolle, ob du jetzt irgendwie einen Gürtel hast oder nicht.
Gesehen stimmt das ja mittlerweile auch. Frage ist, wie weit kannst du das vermarkten?
Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob in der breiten Masse jetzt das, ob jetzt so normale Fans überhaupt noch Interesse haben, so an... Interessiert doch keinen mehr, den ganzen Bullshit, den die Verbände so bauen. Und man weiß ja auch, wie die Boxverbände so funktionieren. Für mich sind Titel auch relativ unrelevant. Jetzt auch, keine Ahnung, ob jetzt Tyson Fury...
Mayweather gegen Mosley war auch ohne Titel. Zum Beispiel Mayweather Marquez war ohne Titel.
Ja. Und was weiß ich, im Heavyweight hat Tyson Fury einen Titel, Joshua alle anderen, aber interessiert das irgendwen? Für jeden, jeder weiß, dass Fury der Lineal Champion ist und eigentlich...
Jeder, der sich mit Boxen auskennt.
Ja, ja. Ja. Und die Gürtel nett so zum Schmücken, aber relevant sind die irgendwie nicht so wirklich. Und ob es jetzt um Gürtel geht oder nicht. So what? Ich glaube, es ist auch so Boxer wie Golovkin oder Alvarez oder so, die sind halt größer als Titel. Die brauchen die Titel nicht mehr. Vielleicht irgendwelche kleinen Leute brauchen die Titel, um sich damit so zu schmücken und so, aber solche Leute, so richtigen Elite-Boxer brauchen, es gibt ja immer nur wenige wirklich Elite-Boxer und das sind ja halt Leute wie Alvarez und so und Lomachenko, Errol Spence, so, das sind, oder Crawford, das sind für mich so richtige Elite-Kämpfer, die halt wie, so, das sind einfach die besten Kämpfer, die es so gibt. Aber, und die halt auch wirklich was können, wo man auch im Ring sieht, dass da einfach jede Menge Skill und Können da ist. Und das sind wahre Elite-Kämpfer, die brauchen keine Titel, die sind größer als Titel.
Ja.
Aber da gibt's halt auch im Boxen aktuell relativ wenige Superstars, die in diese Kategorie passen, finde ich.
Kannst du eine Hand abzählen,
wenn ja, oder zwei Hände, aber viel mehr sind's ja einfach
auch nicht. Die. Wer ist denn? Sagen wir mal.
Richtiger Elite-Kämpfer ist für mich Alvarez, Crawford, Errol Spence, Lomachenko.
Dann wird schon eng.
Dann kann man streiten. Krasse Leute, also richtige Elite-Kämpfer, die so. Das ist für mich die höchste Kategorie, wenn ich Kämpfer bewerte, da könnten wir auch irgendwann mal eine Sendung drüber machen, wie man Kämpfer bewertet, in welchen Leistungsstufen man die einstellt. Aber es gibt einfach für mich so Elite-Kämpfer, das ist die höchste Kategorie, das sind so. Das sind halt Alvarez, Lomachenko, Errol Spence Kategorie. So wirklich die allerbesten, wo es einfach echt wenige von gibt. Und danach kommen so die Weltklasse-Leute. Weltklasse-Leute wie Sean Porter, Danny Garcia. So ein Level darunter. Ja. Aber egal. Da können wir irgendwann auch mal drüber reden, wie man das so kategorisiert, dass man so Kategorien schafft. So wie ein Euro-Level. Genau, internationale Klasse, Weltklasse und wie gesagt, so Weltklasse, das sind halt so was wie Porter, Garcia für mich und vielleicht internationale Klasse, das ist so Contender-Niveau, vielleicht noch Kulchai passt da sogar schon rein, aber das ist so und dann gibt es halt so Euro-Level und deutsches Level und ja, keine Ahnung, oder schwer, es ist immer schwierig, diese Kategorien, da sollten wir vielleicht irgendwann auch mal eine Sendung machen, wo wir das so definieren, die Kategorien. Dass man so ein paar Kategorien hat, wo man die Boxer so einordnen kann in der Leistungsstärke. Aber wir schweifen ab. Ich weiß nicht, sollen irgendwas
ja,
so
ja noch was zum
Golovkin zu sagen.
Ja. Genau. Ich denke, dazu kann man noch nicht so wirklich viel sagen, weil der Trainerwechsel ja noch recht frisch ist. Er hat ja sich von Abel Sanchez anscheinend wegen Geldproblematiken getrennt. Also so wurde es auf jeden Fall von Sanchez auch gesagt, dass die sich deswegen auch ein bisschen gestritten haben nach 10 Jahren. Und er ist noch bei Jonathan Banks, oder? Also soweit ich weiß, ist er noch bei
Jonathan Banks. Ja, aber ist Jonathan Banks ein Trainer?
Ja, das weiß ich. Das wird man ja an Golovkin sehen demnächst.
Das ist aber
so die Frage, ne? Also, er war schon im Klitschko-Team, er hat Cecilia Brekus trainiert, also anscheinend, er trainiert auf jeden Fall immer mit sehr großen Namen. So, man weiß es halt irgendwie nicht so richtig.
Das ist richtig, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie noch einen großen Einfluss hat auf Golovkin, weil Golovkin ist Golovkin und er ist, wie er ist und er wird jetzt sich nicht neu erfinden oder neuer Boxer werden. Also, das ist halt ein altes Schlachtraus, was ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwie einen großen Einfluss hat auf seine weitere Karriere, wer der jetzt in der Ecke steht. Weil der wird ja, wie viele Kämpfe wird er realistisch machen? 2, 3, 4? Da, viel mehr wird es ja nicht sein. Und wer dann da wirklich in der Ecke steht, ich glaube nicht, dass das wirklich relevant ist, ja.
Ich glaube auch, dass er schon weiß. Also ich meine, der wird am 8.4.38. Ich meine, der wird wirklich, ich glaube, der wird noch auf einen großen Payday warten. Bestimmt auf den Kampf gegen Canelo, kann ich mir vorstellen. Ich wette, das kommt auch, weil er da das meiste Geld einfach verdient. Das wird einfach wirtschaftlich so sein. Er will halt Geld sparen, so deswegen hat er auch beim Trainer gespart. Er weiß, er hört bald auf. Vielleicht noch maximal 3 Kämpfe würde ich ihm geben. Dann hört er sowieso auf und dann, ja, dann war es das auch. Also ja, warum muss er unnötig lang boxen? Also ich glaube, bis 45 muss man ihm nicht in den Ring sehen. Dafür hat er auch schon zu harte Kämpfe geführt. Aber ja, kann man auch nicht vergleichen, ne? Wenn du jetzt Alvarez siehst, 29, schon ein krasser Unterschied, einfach.
Ja.
Aber wird man sehen, was dann.
Genau. Die andere Frage von ihm wäre: Uli Wegner mag zwar ein verdienter Boxtrainer sein, aber ich habe den Eindruck, seine Art zu trainieren ist überholt. Und jeder Trainer, der seine Art kopieren wird, nur dafür sorgen, dass das deutsche Boxen weiter am Boden verliert. Vielen Dank und auf viele weitere tolle Sendungen. Würde mich freuen, wenn es wenigstens die Golovkin-Frage in die Sendung schafft. Ja, sicher.
Sogar beide Fragen.
Ja, sicher, sicher. Du kannst auch mehr stellen, so viele du willst.
Dank Corona haben wir die Zeit dafür.
Ja.
Ja, ich meine, das war ja in Abraham-Hochzeiten schon die Frage mit dem Wegner, ob das nicht schon überholt ist. Hatte mich gut dran erinnert. War ja schon 10 Jahre, war ja das schon das große Thema. Aber irgendwie hat es dann doch irgendwie bewährt gehabt, weil er ja Boxer trainiert, die wo jetzt halt nicht wirklich mit dem Talent geboren sind, sondern wirklich eher Arbeiter. Also von dem her ist halt schwierig. Ich meine, wenn er Wegner jetzt einen Crawford trainieren würde, wäre schon eher schwierig. Ja.
Ja, natürlich.
Werden gemeint, ne?
Nee, aber er hat sich schon auch die richtigen Boxer für sich sozusagen wahrscheinlich auch ausgesucht, ne? Oder die er dann. Also er hat ja das Beste, sagen wir mal so, wahrscheinlich aus Arthur Abraham und Marco Huck zu ihrer besten Zeit gemacht. So mit ihrem Stil, Otke. Mit ihrem Können. Genau, Otke gab es ja auch noch. Okay, das war noch, ja, den hat er, glaube ich, ganz früh betreut. Den hat er schon als Amateur. Stimmt, Otke hat aber einen ganz anderen Stil geboxt, ne? Das hat auch gepasst. Ja, aber so.
Vielleicht der technisch Beste.
Ja.
Du darfst aber halt auch nicht vergessen, das war aber auch noch zu Zeiten, wo du entsprechend auch einen gewissen Schutz durch den Promoter hattest. Die sind nie gegen die Weltbesten angetreten. Außer jetzt ein Abraham.
Naja, Otke.
Otke? Wer war denn da großartig? Kaisagi?
Ja, ich rede jetzt eher von Huck zum Beispiel. Oder so, von Hernandez. Ja, okay. Die haben nie die wirklich Weltbesten geboxt.
Ja, Huber Huck würde ich schon sagen.
Das, ja, Huck hat so ziemlich alles gehabt im Gruselgewicht. Gut, gegen Lebedev hat er damals verloren, muss man so sagen.
Ja, Lebedev war auch krass, ja, stimmt.
Ja.
So schlecht war es auch nicht, also mit dem Rückblick.
Also der war auch gegen Afolabi waren da auch ein paar krumme Dinger drin.
Ja, natürlich.
Ja, gut, aber
ich meine, das von der reinen Gegnerqualität hat er eigentlich.
So schlecht war es nicht. Ich glaube auch, also da gibt es heutzutage schlechtere Kampfansetzungen, wenn man sich auch mal die Sterne bei Boxrec anguckt, also es ist nicht so schlecht, auch wenn er jetzt vielleicht nicht jeden Kampf so gewonnen hat, wie es dann am Ende war.
Das ist richtig, ja, aber die Kampfansetzungen an sich ist ja eigentlich, okay. Zeiten hat man ja nur irgendwie gesagt Guillermo Jones, aber der hat ja alle 20 Jahre einmal gekämpft.
Ja, sonst muss man
eigentlich
zum,
alle,
Gregor genau.
Quatsch damals, das war der Aslan.
Ja, aber jetzt zum Beispiel den Prime Cunningham geboxt, der zwar verloren damals, aber er hat ihn geboxt.
Ja, ja.
Und auch so Namen, so, die einem vielleicht heute nichts mehr sagen, so wie Tokarev oder so.
Ja, Tokarev, genau, Tokarev war es. Ja, genau, ja.
Tokarev. Genau, und so in der Zeit, wo er die geboxt hat, Lebedev damals ungeschlagen. Also da waren mal so Leute wie Lebedev, oder die da ja auch umstritten war, der Kampf, aber jetzt rein von dem, gegen was er geboxt hat, würde ich fast sagen, ist er mit Abraham.
Ja, okay, gut, aber trotzdem war da auch eine Menge Schutz bei.
Ja, natürlich. Ja, gut, natürlich.
Das ist ja was anderes.
Aber er hat ja, weiß ich nicht, ob man jetzt Jürgen Bremer nimmt oder so. Also er hat schon.
Genau, also.
Wenn Bremer trainiert?
Nein.
Wenn man ihn jetzt nimmt, seinen Kampfrekord, wenn du den anguckst und vergleichst.
Ach so, ja klar, gut.
Das sind Welten. Bremer also, hat da durchgehend fast. Bremer hat ja nie die wirkliche Weltklasse geboxt.
Ja, aber so viel Weltklasse war beim Bremer aber auch nicht da, muss man sagen.
Ja, ja.
Es waren halt Leute, die
nicht wie heute.
Wirklich bei HBO unter Vertrag gestanden waren oder bei Showtime, wo es sich einfach nicht rentiert hat oder beziehungsweise es einfach schwierig war, einen Kampf zu realisieren. Wer war jetzt da damals in Bremer seiner Glanzzeit da? Hast du Kaisagi gehabt, ne?
Nee.
Doch. Kreissagi war schon auch im Halbschwergewicht.
Ja, aber Jürgen Bremer hätte schon den Rückkampf gegen Nathan Cleverly machen müssen, eigentlich. Er hätte
ja,
ihn verloren. Das, und danach war ja dann irgendwie so vorbei. Das ist, also
ja,
das
Bremer hätte. Bremer hätte viel machen müssen.
Enzo Maccarinelli.
Erinnere dich doch mal damals, als der
eigentlich
Herausforderer vom Cleverly war und der Skovalev hat dann den Cleverly auseinandergeschraubt in 4 Runden und dann war da auf einmal nichts mehr mit Pflichtherausforderer. Oder als regulärer WBA. Der hätte auch gegen den Stevenson boxen können. Hat er aber nicht.
Naja, es gab schon ein
paar Leute. Ja, das wurde auch angesetzt. Ja, haben wir auch gehabt. Ja,
aber es könnte vielleicht noch kommen. Also irgendein wirrer Promoter, wenn der Stevenson Geld braucht. Der
Fahrer sollte auch mal kämpfen, ist auch nicht kommen.
Ja, stimmt. Ja,
schau,
ja,
aber es hat schon wirklich ein paar Ansätze. Aber Eugen, tatsächlich war der Kaisaki noch am Start, wo Bremer schon top im Halbschwer war.
Ja.
Das war jetzt nur so zum Vergleich, aber.
Ja. Aber ich meine, es ging ja so um. Die Ausgangsfrage war ja irgendwie so dass die Gegnerqualität von Hook war schon gut. So. Das muss man sagen.
Die Gegnerqualität von Hook ist vielleicht.
Beste.
Vielleicht mit Abraham.
Beste, ne, in Deutschland.
Ja.
Jahrzehnt im vergangenen.
Ja.
Ja.
Und auch genau, hatte...
als deutsche Boxer, wenn man die als deutsche Boxer rang. Die besten des letzten Jahrzehnts. Abraham und Hook. Sturm in Anführungszeichen.
Was? Ja, stimmt, Sturm hat man ja auch noch. Ja.
Aber kommen wir mal auf die Fragen mit Wegner zurück.
Ja, genau, kommen wir auf Wegner zurück.
Ich finde, es ist eher weniger der Stil von Wegner, weil es ist ja eigentlich sogar eher ein deutscher Stil.
Weiß ich gar nicht, ob denn. Das ist ja sowas. Ich glaube gar nicht, dass Wegner einen festen Stil hat. Der macht das mit den Boxern, was am meisten Erfolg verspricht.
Ja, genau.
Und Ottgar hat anders geboxt. Hernandez hat jetzt auch. War ja auch schwierig mit dem Kinn und so. Er hatte ja auch nie wirklich jetzt so Supertalente. Deswegen weiß ich gar nicht. Wäre es mal interessant gewesen, wenn er vielleicht mal irgendwelche Russen oder so bekommen hätte. Oder weiß ich, wenn er. Irgendwelche, wie damals halt Universum, viele, die hatten ja auch unglaublich starke Leute, die halt wie Golovkin oder so, die unterm Radar geflogen wären, was der aus einem Mann mit wirklich derart vielem Talent gemacht hat, hätte, der so keine wirklichen krassen Schwächen hat, solche Leute hatte er ja nie trainiert.
Ja, deswegen hat er, wie ich schon sagte, kein Crawford und so trainiert, sondern Abraham, und da wurde das halt, und wenn du beim Boxen anfängst, dann ist es einfach so, dass du lernst, das Doppeldecken zu nehmen. Hat er bei denen dann auch gemacht. Ich meine, natürlich, Abraham und Co. hat natürlich einen Background gehabt, aber das hat schon zum Wegner passt, weil Wegner halt ein unheimlich guter Motivator war. Das muss man
ja stimmt, auch anerkennen. Ja, psychisch, ne? Ja, im Kampf auch, ja, was die Ansprachen schon, ja. Und so, ja, das hätte auch nicht jeder geschafft, glaube ich auch. Also ihre Boxer dann noch da weiter zu motivieren. Ich meine, heute ist Wegner 77, er hat zum Beispiel Abbas Barau erst ganz spät bekommen. Ich meine, jetzt hat er eh, er ist in der Reha, glaube ich, noch, er hat einen Oberschenkelhalsbruch.
Und Barau hat er ja auch nicht mehr.
Nee, jetzt trainiert er jetzt in England und eigentlich hat er gar keinen Boxer mehr jetzt fest. Ich meine, Pulev ist auch jetzt in Amerika, weil alle keine Zeit haben auf seine, ja, die können ja nicht auf ihn warten und deswegen nicht trainieren so. Deswegen, sein Gym gibt es ja auch nicht mehr so in der Hinsicht. Also er hat ja auch gar keinen Ort, wo er eigentlich trainieren kann, weil das jetzt von Hertha BSC das Gym ist.
Und er hat ja auch keinen festen Arbeitgeber mehr.
Genau, genau. Also eigentlich wird er vielleicht noch irgendwo auftreten als Berater und so, kann ich mir vorstellen, aber so richtig trainieren. Er hatte ja auch immer große Unterstützung mit Bramowski sozusagen in seinem Team, er war ja nicht alleine. Man kann sich auch vorstellen, dass jemand vielleicht mit 70 Jahren oder auch schon früher einfach Probleme hat, wenn er irgendwie die Pratzen halten muss und da schlägt ein Pooler frei. Ich meine, da fliegst du ja nach hinten wahrscheinlich. Also das tut auch schon in den Arm irgendwann weh und selbst bei anderen Boxern, die leichter sind. Also das ist klar, dass ein Uli Wegner das nicht mehr wirklich lange machen kann und da dann auch wahrscheinlich körperlich das auch nicht lange hinkriegt. So. Aber so von seinem Blick her, von seinem Verständnis, von seiner Motivation kann er vielleicht schon noch irgendwas, er wird bestimmt noch irgendwas machen, wenn er gesundheitlich das kann, irgendwie beratend, aber der wird jetzt wahrscheinlich keinen mehr so richtig trainieren, so, weil es gibt halt auch keinen mehr,
der
übrig ist. Ja. So.
Die Frage aber ist, was wird da jetzt kommen?
Mit Wegner meinst du?
Nein, überhaupt an deutschen Trainern. Weil, sagen wir mal so, ich nenne das jetzt mal DDR-Technik, die der hatte. Das hast du ja bei vielen Boxtrainern, die wir jetzt heute kennen, sind ja alle größtenteils aus der ehemaligen DDR. Doppeldeckung, nach vorne marschieren, Salven abfeuern, wieder zurückgehen. Also, das ist jetzt nichts, mit dem du in einem heutigen Boxen irgendwie großartig bestehen kannst.
Ja, aber ich glaube, man unterschätzt die Boxtrainer auch. Also ich glaube nicht, dass die alle nur das Gleiche können. Also ich weiß es nicht. Das ist halt, Doppeldeckung ist nie schlecht. Ich meine, es gibt halt noch einen Thorsten Schmitz in Berlin, der trainiert Sophie Alisch und noch ein paar andere. Es gibt halt noch einen Carsten Röver, der noch in der Rente ist sozusagen, weil er halt keine Anstellung mehr hat als Boxtrainer. Der war auch kein schlechter Mann sozusagen. Was gibt's noch? Ja, aber weiß man halt auch alles. Also
mit Schwergewichtlern konnte er gar nicht umgehen. Nimm jetzt mal einen Schwergewichtler, den der zum Erfolg geführt hat, der Röver.
Ja, aber welcher hätte es auch in sich gehabt, welcher Schwergewichtler? Das ist ja die andere Frage.
Ich meine, wenn du ihm Anthony Joshua gibst, dann weißt du, es ist halt auch immer schwierig. Du kannst halt aus diesen Boxern, die du dann vielleicht auch hast, dann auch nicht so viel dann rausholen. Das ist halt
du kannst halt irgendwie aus dem Walisch keinen Tyson Fury machen. Das
es geht halt nicht. Ne? Es hängt mit beiden zusammen. Ich glaube, ja, man darf es halt, glaube ich, ist halt immer einfach. Ich glaube nicht, dass unsere Trainer alle unbedingt schlecht sind, die wir in Deutschland haben, aber sie kriegen auch...
Manfred Wolke war auch gut.
Ja, genau, Manfred Wolke hat sich ja auch eigentlich... Der war eigentlich ein sehr guter Trainer. Ne? Also es kommt ja auch immer auf den Boxer drauf an. Manche brauchen so eine Trainer, die sie anschreien. Manche brauchen so eine Trainer, die halt sehr ruhig sind. Aber Wolke hat ja auch nach seinem größten Erfolg ist er eigentlich von der Bildfläche verschwunden. So nach
hinten. Ist
ausgeschoben worden, glaube ich.
Ja, sogar, ne? Was ich schade finde, weil Wolke zum Beispiel hat ja auch kaum gute Boxer bekommen. Der hatte Maske, Schulz und so und Danilo Häusler.
Hoffmann, Lecina hat er, glaube ich, noch.
Ja, aber auch ihm, auch da hätte ich es vielleicht gerne gesehen, wenn er vielleicht wirklich irgendwie mal so einen richtig talentierten Osteuropäer bekommen hätte oder sowas. Irgendwas, ein Kubaner oder keine Ahnung was, das hätte schon passen können. Ich finde das, so, also gerade im Boxen finde ich das super schwierig, die Trainerqualität fair einschätzen zu können, weil es kommt ja auch immer super krass darauf an, was bekommst du als Trainer, weil wenn du jetzt so einen wirklichen Elite-Amateur-Olympiasieger hast, der kann einfach schon viel, mit dem kannst du halt ganz andere Dinge machen, als wenn du jetzt so einen 0815-Amateur ins Profi-Geschäft begleitest oder jemand, der halt limitiert ist, wie halt Timo Hoffmann oder Cengiz Koç oder so, der ist einfach von der Athletik, vom Handspeed, von der boxerischen Ausbildung, ist die Ausbildung einfach nicht so da, so wie bei manchen Traum-Osteuropäern, wo einfach so das Skillset, der Grundskill einfach so brutal da ist. Das ist halt schwierig so, ne? Und wenn du ein gewisses Alter erreichst, machst du jemanden ja auch nicht mehr irgendwie zusammen. Supermann mit super viel Skill, das ist einfach vorbei. Wenn die Bewegungsabläufe nicht irgendwie schon in der Jugend vernünftig eingearbeitet sind, dann wird niemand mehr ein Spitzenboxer. Es gibt ja auch kaum Fälle von Leuten, die wirklich spät angefangen haben, wo du jetzt sagst, wirklich so boxerisch, also nicht, dass sie nicht erfolgreich wären.
Übrigens ist das halt beim Wilder auch die Defizite, weil er halt relativ...
Ja.
Ja, aber weiter. Ja.
Aber man hat es ja bei Fritz Duneck zum Beispiel gesehen. Mit den Klitschkos hatte er halt Riesentalente und es lief auch lange Zeit gut. Ist ja so. Also bei Vitali sowieso bis zum Ende. Ich meine, wenn du Top-Talente kriegst, dann können wahrscheinlich auch deutsche Boxtrainer daraus viel machen. Aber Tyson Fury hat da vorher auch einen recht unbekannten Trainer für sich verpflichtet, bevor er jetzt den Wechsel hatte nach Amerika. Aber das war auch kein Star-Trainer, den er dann irgendwie genommen hat. Und trotzdem hat es ja irgendwie dann noch funktioniert. Ich glaube... Ja, manche kennt man gar nicht und die sind dann trotzdem ganz okay Trainer. Ob das jetzt nur in Deutschland liegt, ich glaube, das wäre zu einfach zu sagen, dass jetzt alle das Gleiche machen und so. Die können schon mehr. Ich meine, Uli Wegner hat ja auch eine richtige Ausbildung und so. Der hat das schon auch gelernt.
Also Studium, genau wie Studium.
Ja, Studium auch. In der DDR.
Das sind studierte Sportlehrer.
Ja, das auch. Und der macht auch Weiterbildung, interessiert sich auch dafür. Man darf ihn halt auch nicht unterschätzen, nur weil man jetzt immer die Abraham-Deckung im Kopf hat. Also ich meine wirklich, man braucht sich nur Sven Ottke angucken, war halt ein ganz anderer Typ. Er hat Sven Ottke ja erst überhaupt überredet, Profiboxer zu werden. Er hat schon ein Auge auch für irgendwas, was er aus jemandem macht oder wie er mit dem umgeht und so. Von daher, der hat schon für das, was er hatte, ganz gute Arbeit geleistet und Fritz Dunek auch. Also da kann man jetzt wirklich nichts sagen. Und jetzt sind sie halt in dem, oder sie, Fritz Dunek ist ja schon lange leider tot, seit 2014, aber er hat, jetzt ist er 77, er hat alles gemacht, man kann von ihm ja auch nichts mehr erwarten. So. Also ich meine, man muss jetzt auch nicht da irgendwie seine Karriere kleinreden und so. Es ist halt der erfolgreichste Boxtrainer, den es in Deutschland gibt. Jetzt, derzeit, es gibt halt keinen anderen, der das bis jetzt geschafft hat, und es ist halt so. Und er hat natürlich auch seinen Jahren viel Zeit gehabt, seine Laufbahn so aufzubauen. Von daher, die Jungen können nacharbeiten. So. Mal gucken, ob ein Dirk Chemski oder irgendjemand anders es schafft, so angesehen zu werden wie Uli Wegner oder weiß ich nicht. Also.
Stelle ich mir schwierig vor, weil der einfach der Background wie beim Wegner oder Sunek oder Wolke einfach auch mal ein ganz anderer war. Weil wenn du selber so ein wirklicher Elite-Amateur warst oder ein guter Amateur und so aus so einem guten Amateur-Box-System kommst, dann weißt du einfach auch wie man boxt, wie es läuft. Und wenn da so Leute so ein bisschen, ja nicht aus dem Nichts kommen, aber so aus einem Umfeld, was jetzt nicht ganz so professionell ist, finde ich es schon schwieriger. Das ist, ja, es gibt ja auch, dann hat man auch wenig Verständnis oder nicht so viel Verständnis fürs Geschäft, weil, weißt du, im Fußball ist es ja auch so, dass eigentlich alle Trainer, die es so gibt, im Grunde ehemalige Profis waren. Manche waren schlechter, wie, weiß ich, Klopp oder Mourinho, aber es ist nicht so, dass das keine guten Fußballer sind. Die würden jeden Fan in der Telefonzelle austribbeln. Ja, und nur nicht so High-End so, sondern aber schon auf einem sehr guten Level. Und das gibt es ja praktisch gar nicht im Fußball, dass es so Leute gibt, die nie irgendwie Fußball gespielt hat. Und Basketball ist auch ähnlich. Da haben auch alle Trainer zumindest irgendwie gute Laufbahnen in der NCAA oder irgendwo gehabt. Oder irgendwo in Europa oder so. Das sind ja alles irgendwo Profis gewesen oder Leute, die halt auf einem super Level gespielt haben. Aber es sind Leute, die aus dem Nichts kommen, kann ich mir auch schwer vorstellen. Und was Wegner angeht, ich glaube, das war es einfach, wenn man ehrlich ist. Er trainiert keine Leute mehr und er ist jetzt, hat ja irgendwie den Oberschenkel-Halsbruch, glaube ich, und muss sich davon erholen. Und ja, also wenn man ehrlich ist, wird es da wohl dann vorbei sein, weil ich kann mir da kein Szenario vorstellen, dass er irgendwie noch wirklich starke Leute jetzt zum Wegner gehen und sagen, ey, komm, trainier mich oder so. Mit 77 sollte er dann irgendwann auch seinen verdienten Wohlstand genießen und hoffen, wir müssen sowieso erstmal hoffen, dass er wieder auf die Beine kommt, quasi.
Ja, genau. Dass er sich erstmal überhaupt richtig erholt und normal laufen kann und so. Das ist ja auch schon mal eine Herausforderung wahrscheinlich.
Ja. Dann gab es noch eine Frage bei YouTube und da fragte Armin, herzlichen Dank fürs Hochladen. Was sagt ihr eigentlich zu den Kontroversen um die Boxhandschuhe von Tyson Fury? Ich halte es für Blödsinn.
Ich auch.
Ich auch.
Wir können ja kurz mal erklären, worum es überhaupt geht. Für die, die es nicht wissen, die können es alles bei YouTube nachgucken. Da gibt es viele Videos darüber. Es geht eigentlich darum, dass der Handschuh von Tyson Fury quasi verrutscht ist oder seine Hand halt nicht richtig im Handschuh drin war, sondern ja, einfach schon, wie sagt man das, nur in der ganz vorne irgendwie die Hand war und nicht ganz hinten im Handschuh drin und er dadurch anscheinend irgendwie betrogen hätte oder irgendeinen Vorteil gehabt haben soll, den ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, was man da für einen Vorteil hat, außer dass es halt, ich weiß nicht, was Tommy sagt, eigentlich werden ja Handschuhe vor jedem Kampf kontrolliert, die werden ja auch unterschrieben mit den Bandagen und so. Es wird ja alles eigentlich kontrolliert, dass die Hand da fest drin. Also ich frage mich sowieso, wie das
ja, ist der Referee kann, da und vom anderen, vom gegnerischen Team wird auch jemand geschickt, genau. der beim Bandagieren und beim Handschuh anlegen.
Ja.
Vom Verband auch. Also ich frage mich sowieso, eigentlich kann so ein Handschuh eigentlich gar nicht verrutschen. Also ich wirklich frage mich, wie das passieren kann. Ich habe einen Klettverschluss-Handschuh, Boxhandschuh. Der ist mir noch nie in meinem ganzen Leben im Training verrutscht. Noch nie. Und das macht man nur mit Klettverschluss zu. Die richtige Profis trainieren mit Handschuhen, die man zusammenbindet, zusammenzieht, fest zusammenzieht und zumacht. Und die Schnüre waren ja nicht offen. Das heißt, solange die noch
zu sind. Die werden ja getaped.
Genau, wie soll der Handschuh sich so verrutschen? Also das geht eigentlich gar nicht, weil der ist so fest zugemacht, der kann gar nicht eigentlich so verrutschen. Ich weiß wirklich nicht, wie das passieren kann. So, also, was meinst du, Tommy? Kann es sein, dass der Handschuh so verrutscht?
Nee. Ausgeschlossen, weil du mit den Bandagen und so, diese richtig fest ist.
Ist halt,
Müsstest du ja ohne Bandagen reingehen, dann können sie ja eventuell passieren. Aber niemals. Sei Quatsch, ist das.
Aber es gibt ja Videos, wo so gezeigt ist, dass der Handschuh so nach vorne wippt.
Ja, also, aber das findest du dann wahrscheinlich in jedem dritten Kampf irgendwo. Da wird jetzt halt wirklich das Haar in der Suppe gesucht. Vergiss es einfach.
Ja, aber was meinst du denn, dass die Videos unecht sind oder dass da irgendwie, dass das einfach nur komisch aussieht? Oder weil der Handschuh ist ja so komisch.
Bei alles von ein wenigem. So. Ja, meiner Meinung nach schon. Es kommt halt dann vor, manchmal, es kommt auch in andere Kämpfe dann vor. Das ist so. Aber da wird es jetzt auf die Goldwaage geklickt. Das ist aber schon seit 20 Jahren so bei größeren Kämpfen. Dass da irgendwelche Kontroverse dann danach gibt.
Ja, so klar, das gab's immer. Irgendwas ist im Getränk drin oder der Handschuh. Aber auch generell, erstmal ist es halt fraglich, dass es überhaupt passieren kann. Also für mich ist es ausgeschlossen, dass es überhaupt passieren kann. Deswegen glaube ich, sind die Videos irgendwie unecht oder ich weiß nicht. Oder er hat es wirklich irgendwie seine Hand komisch bewegt, dass es halt merkwürdig aussieht. Aber wenn man selbst schon mal einen Handschuh anhatte, bitte Leute, zieht euch die Bandagen an, nehmt einen Boxhandschuh, zieht ihn an und guckt, was da passiert. Zweitens, wenn du den Handschuh so anziehst, ich frage mich, wo da der Vorteil ist. Selbst wenn du mit Absicht deinen Handschuh so zusammenbindest, dass deine Hand unten ist, ganz unten und nicht richtig in den Handschuh reingeht, ist erstmal ein Nachteil für dich, weil du kannst dir deine Hand vielleicht da brechen und verletzen. Ja. Du bist ja gar nicht geschützt. Und zweitens, was ist der Vorteil davon? Du kannst auch gar nicht richtig schlagen. Also du schlägst doch nicht härter oder so. Also ich verstehe gar nicht, was da jetzt wirklich, wo ist da der Vorteil? Also ich sehe den nicht so, keine Ahnung. Außer, dass der andere Gegner irgendwie erwartet, dass deine Hand woanders ist, als sie ist. Und du dann vielleicht mit einer anderen, aus einer anderen Position schlägst. Aber eigentlich, ich sehe da wirklich keinen Vorteil drin. Deswegen ist das für mich Quatsch. Also es kann auch sein, dass die Videos nicht echt sind oder halt komisch aussehen. Manche Leute können vielleicht ihre Hand biegen.
Das ist
vielleicht
eine Sache des Winkels. Und in der Zeitlupe sieht ja auch nochmal alles anders aus. Ist ja, wie Oliver Kahn ja auch mal sagte, in der Zeitlupe musst du jeden Ball halten.
Ja, das stimmt.
So, da prallen mit Hochgeschwindigkeiten Fäuste auf Körperteile. Da verzieht sich alles. Dann hast du den Winkel. Also da würde ich jetzt auch wirklich nichts drauf geben. Zumal du ja auch diese strengen Kontrollen hast. Es gab ja mal in den 80ern Boxkämpfe, oder in den 90ern Boxkämpfe, wo dann die Bandagen vorher mit ein bisschen, wie heißt das?
Mit was haben die gemacht?
Mörtel, ne? Oder dergleichen getränkt so waren, damit die dann ausgehärtet waren, damit die härter waren. Und das ist so todesfängig. Seitdem hat man ja da deutlich stärkere Kontrollen auch eingeführt. Das heißt, da ist jemand vom gegnerischen Team, vom Verband etc., die dann den ganzen Taping- und Handschuhprozess auch überwachen. So, da kann also nichts. Da kann nichts falsch sein. Und wenn da was falsch ist, dann müssen da absolute Stümper im Team gewesen sein. Beim Verband und beim gegnerischen Team.
Also überall, ja, aber wirklich. Also
ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die vom Verband, die das begutachten, dann nochmal der lokale Boxverband, ich glaube, in dem Fall müsste das ja auch die Nevada State gewesen sein, die weiß der Geier, wie viel schon ausgerichtet haben. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese drei Instanzen absolut versagen?
Nee, das ist noch unwahrscheinlich. Noch am wahrscheinlichsten, wenn das wirklich so gemacht werden würde, dann hättest du den Handschuh einfach nochmal ausziehen müssen und nochmal ganz komplett neu anziehen und dann nochmal zumachen müssen, weil anders geht es wirklich nicht. Also, aber dann sieht man das, eigentlich wird es ja auch unterschrieben und so. Also, aber ich meine, wozu sollte man das machen, wenn man davon keinen Vorteil hat? Das ist halt die Frage. Das ist so die einzige Frage, die es so gibt zu beantworten. So, es ist einfach total der
Schwachsinn. Die Antwort ist einfach, da ist jemand ein schlechter Verlierer oder es muss, oder es muss halt noch irgendwie der dritte Kampf gepusht werden. So, das ist die Antwort.
Ja, wahrscheinlich, natürlich machen das auch Leute, wahrscheinlich die halt extreme Wilder-Fans sind oder die halt eher mit ihnen sympathisieren. Ich denke nicht, dass das aus der Tyson Fury-Ecke kommt, die sich das dann irgendwie zusammenreimen und dann sagen, ja, deswegen war der Kampf so und jetzt der dritte Kampf wird ganz anders werden, weil die Handschuhe anders sitzen und so. Ach, keine Ahnung.
Deutschland eine GmbH ist, keine Ahnung.
Ja, es gibt ja Leute, die steigen ja auf diese Sachen ein, auch viele. Ne? Bei YouTube, die Clips laufen richtig gut. Anscheinend fallen da viele drauf rein oder finden das Thema spannend oder wissen nicht, weiß ich nicht, wie es, was. Ich meine, Leute, zieht euch einen Boxhandschuh an, bitte macht das mal und schlagt irgendwo gegen, sagt mir dann, wo der Vorteil ist. Ich habe den noch nicht, kann mir den nicht vorstellen, außer dass eure Hand dann vielleicht gebrochen ist, aber so ist halt, ja. Die Leute sind halt irgendwie ein bisschen merkwürdig, keine Ahnung. Ja, aber wir haben die Frage auf jeden Fall noch gut beantwortet.
Ja, und wer weiß, was dahinter steckt, ob da die Echsenmenschen hinterstecken. Oder Zombies. Oh Mann. Weiß man ja nicht.
Team Fury hat Wilder mit Gammastrahlen beschossen, damit...
Wer weiß das schon. Oh Gott. Oder vielleicht irgendwie handschuhverändernde, kraftsprühenden Steine oder so waren da ausgelegt. Man weiß es nicht.
Oder unter dem Ring war eine Wasserader.
Das kann auch sein.
Danke, Merkel.
Die man mit Globulis bekämpfen muss oder sowas. Egal. Ja, wenn ihr sonst noch Fragen habt für nächste Woche oder so, dann stellt sie uns, empfiehlt uns weiter, teilt uns, liked uns und so weiter. Oder müssen wir noch irgendwas loswerden?
Nö, eigentlich nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall demnächst über viele Fragen, weil es halt nicht mehr so viel Boxveranstaltungen gibt. Also bombardiert uns mit Fragen. Ihr könnt sehr viel, so viele stellen, wie ihr wollt. So,
ja, es gibt kein Limit. Wir reden auch über Echsenmenschen und sowas. Je nachdem, wie ihr wollt. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Servus.
Tschüss.
Ja.